jemand anders hinschicken können. Ein Stellvertreter, aber bei der Vorladung zum Präsidium bei der Polizei, da ging das nicht. Ich also hin zum Präsidium. Unterwegs bin ich flugs nun mein ganzes Sündenregister durchgegangen. Sollte ich vielleicht doch mal irgendwo ganz zufällig aus Versehen über 50 gefahren sein, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich war mir keiner Verkehrssünde bewusst, so sehr ich auch nachforschte. Also betrat ich mit forscher Miene das Dienstzimmer, aber irgendwie war mir doch ziemlich mulmig zumute. Es fiel mir ein Satz von Kurt Tucholsky ein, der hat mal gesagt, mit seinem Leben kann man gar nicht vorsichtig genug umgehen, weil es eines Tages ein Vorleben werden kann. Und dann erst wird man vor den unerbittlichen Fischaugen des Gerichtes entdecken, was man da alles so zusammengelebt hat. Also ich fand in meinem Verkehrsteilnehmerleben keine Missetat, aber ich gebe zu, ein bisschen aufgeregt bin ich schon gewesen. Ich habe sogar richtig geschwitzt. Es war im Winter, ich kam von der Kälte da rein und in dem Zimmer war so eine richtige Bullenhitze. Und nun kam es wirklich so, wie bei Kurt Tucholsky. Es kam so wie bei Kurt Tucholsky, es stellte sich heraus, dass ich ein Vorleben hatte. Das unerbittliche Auge des Gesetzes hatte mich bei einer Verkehrssünde erspäht und erwischt. Es wurde eine Akte geöffnet und mir die Frage gestellt, erinnern Sie sich an den Sohn zu Vielten zwischen 11 und 11.30 Uhr auf der Straße der Nation? Ich schaute ganz unschuldig drein, wie das meiner Natur entspricht. Erinnerte mich natürlich an gar nichts. Aber auf dem Tisch lag ein Protokoll, da stand es schwarz auf weiß. Ich hatte ohne eine Parkscheibe geparkt, kostete 3 Mark. Ich habe gezahlt und damit war der Fall erledigt. Wisst ihr eigentlich, dass gegen euch alle ein Strafzettel vorliegt? Wisst ihr, dass es für jeden von euch eine Akte, eine Anklageschrift gibt, nicht bei der Verkehrspolizei, sondern bei einer viel höheren Instanz, bei der Instanz, die noch über allen Instanzen dieser Welt lebt, nämlich bei Gott. In der Offenbarung des Johannes in Kapitel 20, wo das Weltgericht beschrieben wird, da lesen wir Folgendes. Ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flüchteten vor seiner Gegenwart und verschwanden für immer. Ich sah alle Toten, große und kleine, vor dem Thron Gottes stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Also mit anderen Worten, über dich wird Buch geführt. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde deines Lebens. Gott notiert deine Sünden. Das ist natürlich nur ein Bild, Gott braucht kein Notizbuch. Aber ich dachte, wenn die Bibel schon dieses eindrückliche Bild gebraucht, da könnten wir uns das ja mal ein bisschen ausmalen. Und deshalb habe ich mir aus der himmlischen Kanzlei eine Abschrift aus deiner Personalakte zuschicken lassen. Und da steht nun unter dem Datum von gestern Folgendes. 6 Uhr, statt Gott als erstes für die Bewahrung in der Nacht zu danken, erstes Wort des Tages, Scheiße. Eine Sünde gegen das zweite Gebot. 6.15 Uhr, Frühstück ohne Tischgebet, Sünde gegen das erste Gebot. 6.20 Uhr, Streit mit der Mutter angefangen, weil sie zu spät geweckt hat. Sünde gegen das vierte Gebot. 9 Uhr in der Frühstückspause über einen schweinischen Witz gelacht. Selber einen zum Besten gegeben. Sünde. Ist manchmal gar nicht so lustig. Sünde gegen das sechste Gebot. 9:15 bis 9:45 gegammelt, weil keine Aufsicht da war. Sünde gegen das siebente Gebot. 10 Uhr vom Meister wegen der Gammelei zur Rechenschaft gezogen worden. Versucht, sich mit einer Notlüge auszureden. Sünde gegen das achte Gebot und so weiter und so fort. Das ist nur ein kurzer Auszug. Ein winziger Auszug aus deinem Register und beweist, dass du ein Sünder bist. Es ist noch nicht früh um 10, da hast du schon alle 10 Gebote übertreten. Und selbst wenn du ein Mensch bist, der sagt, das stimmt nicht, ich tue weder Lügen noch meine Mutter anschnauzen noch fluchen oder so. Ich halte alle 10 Gebote, da bist du trotzdem ein Sünder. Immer wieder werde ich gefragt, was soll ich denn eigentlich Gott gegenüber für eine Sünde bekennen? Ich wüsste gar nicht, was in meinem Leben eigentlich Schlechtes ist. Ich möchte dir nur eine einzige Frage stellen, wenn du schon so ein großartiger Mensch bist. Hast du dich bei Gott heute für deine Gesundheit und dein Leben bedankt? Wann hast du dich überhaupt zum letzten Mal für deine Gesundheit bedankt? Da lebst du nun 10, 15, 20 oder ich weiß nicht wie viele Jahre auf dieser Erde, lebst dahin, als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre, dass du das Leben und dass du die Gesundheit hast. Undankbarkeit gegenüber Gott ist eine Sünde. Du bist nicht deswegen ein Sünder, weil du verschiedene Sünden begehst, sondern du begehst einzelne Sünden, weil du ein Sünder bist. Verstehst du, die Sünde, die steckt in dir drin, das ist wie beim Krebs. Da hast du an vielen Stellen deines Körpers Schmerzen, weil an einer Stelle deines Körpers eine Geschwulst sitzt. Die Sünde, das ist der Krebsschaden deines Lebens. Das ist das, was dich fertig macht, was dich kaputt macht. In dieser Zeit und bis in die Ewigkeit. Sünde, das ist nicht bloß ein moralischer Fehler und ein moralischer Fehltritt. Wenn du sündigst, da tust du Gott weh. Sünde, das ist Widerspruch gegen Gott. Das ist eine Beleidigung Gottes. Sünde ist ein unerhörtes Verbrechen und wegen dieses Verbrechens bist du angeklagt. Die Anklageschrift ist ausgestellt auf deinen Namen. Der Schuldschein ist ausgestellt. Der Verhandlungstermin ist festgelegt. Und auch das Strafmaß ist festgesetzt. Du bist durch dein Vorleben rettungslos festgenagelt. Das ist deine Situation. Und jetzt sieh ans Kreuz. An dem, der am Kreuz hängt. Der dort angenagelt ist. Der Mann, der am Kreuz angenagelt ist, der hängt dort unschuldig. Das ist der Einzige, der den Tod nicht verdient hat. Denn er ist der Einzige, der ohne Sünde ist. Und er hängt aus einem einzigen Grunde am Kreuz. Weil er dich liebt. Weil er dich mehr liebt als sein eigenes Leben. Denn an der Stelle, wo Christus am Kreuz hängt, da müsstest eigentlich du hängen. In der Bibel, im Kolosserbrief, da steht einmal geschrieben, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen belastet, abgetan und ans Kreuz geheftet. Das ist die Botschaft, die ich dir heute zu bringen habe. Dein Fall, der ist da längst erledigt. Die dich belastenden Akten sind bereits am Kreuz abgeheftet. Deine Schuld ist mit dem Blut von Jesus durchgekreuzt. Und wenn du an den Mann am Kreuz glaubst, wenn du ihn als deinen Stellvertreter in Anspruch nimmst, dann gibt es für dich keine Verurteilung mehr. Dann bist du frei. Dann bist du frei von der Schuldenlast deines Lebens und hast Frieden mit Gott. Das ist das fantastische Angebot, was ich dir heute Abend zu machen habe. Und wenn du diesen Frieden mit Gott haben möchtest, dann brauchst du nur das zu tun, was einer der beiden Gangster getan hat, die zusammen mit Jesus gekreuzigt wurden. Im Lukas-Evangelium beginnt Lukas den Bericht über die Kreuzigung von Christus im Kapitel 23, Vers 32 mit folgenden Worten. Es wurden aber auch noch andere hingeführt, zwei Verbrecher, damit sie mit ihm abgetan würden. Es handelt sich also um eine Gruppenexekution. Werden gleich drei Mann in einem Aufwasch erledigt. Wir alle haben schon so viele Bilder von Gruppenexekutionen gesehen, dass wir da ziemlich abgestumpft sind. Wir alle haben schon so viele Darstellungen des gekreuzigten Christus gesehen, dass wir uns schon längst an diesen Anblick gewöhnt haben. Aber was heißt das? Was heißt das in Wirklichkeit? Kreuzigung. Das heißt, nachdem sie dich verhört und gefoltert und seelisch und körperlich fertig gemacht haben, da legen sie dich aufs Kreuz und dreschen dir durch deine Hände und durch die Füße Nägel, solche Dinger. Und dann wird dieses Kreuz, auf dem du festgenagelt bist, aufgerichtet und du hängst mit ausgebreiteten Armen da dran. Und dein ganzes Körpergewicht hängt an deinen Händen. Und so schwebst du zwischen Himmel und Erde, nackt und wehrlos. Und das Blut kann nicht mehr durch deinen Körper zirkulieren, es sackt nach unten. Und deine Beine werden schwer. Und du hast rasende Schmerzen, du hast irrsinnige Kopfschmerzen. Und so hängst du stundenlang und Minute um Minute und Tropfen um Tropfen weicht das Leben aus dir. Und über dir, da knallt die Sonne runter und brennt wie Feuer in den Wunden, die du hast. Und unter dir, da steht das Volk und guckt zu. Vers 35, und das Volk stand und sah zu. Das Volk glotzt. Das Volk glotzt, wenn auf der Straße nach einem Verkehrsunfall die Verkehrstoten rumliegen. Das Volk glotzt in die Bildröhre, wenn die Folterung eines Chilenen gezeigt wird oder eine Geißel im Iran. Das Volk glotzt, wenn Jesus am Kreuz hängt und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das Volk glotzt nicht nur und sieht nicht nur zu, wie dieser Mann da stirbt, sondern sie verspotten ihn auch noch. Man sollte doch meinen, dass ein Mensch, der kann ja gelebt haben, wie er will. Und wenn er ein Verbrecher gewesen ist, und wenn er ein Irrer gewesen ist, aber wenn er stirbt, da sollte man ihn doch in Ruhe lassen. Ich denke, das Sterben eines Menschen, mir fällt kein anderes Wort dazu ein, das ist irgendwie was Heiliges. Jesus haben sie nicht mal eine ruhige Sterbestunde gegönnt. Sie haben ihn auch in dieser Stunde noch verspottet und geschmäht. Und selbst einer der beiden Verbrecher, der mit ihm neben ihm am Kreuz hing, stimmt in diesen Spott noch mit ein. Auch der macht sich lustig über Jesus und redet ihn an und sagt, hör du mal, bist du nicht der Sohn Gottes? Dann hilf dir selber und uns. Spring doch runter vom Kreuz. Und da weist ihn der andere Gangster, der auf der anderen Seite hängt, zurecht und sagt, fürchtest du dich denn nicht auch vor Gott? Du bist doch auch zum Tode verurteilt. Und wir beide sterben hier mit Recht für das, was wir getan haben. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt zu ihm, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mann ist der erste Mensch, von dem wir wissen, dass er durch den gekreuzigten Christus gerettet worden ist. Der erste, der durch den gekreuzigten erlöst wurde. Und dieser erste, das war ein Mörder. Das war ein Terrorist. Das war ein Gangster. Das war ein Verbrecher, der wusste, warum er am Kreuz hängt. Der war durch seine Schuld festgenagelt. Und er konnte in dieser Situation bloß nur eins, er konnte entweder fluchen oder beten. Und da betet er. Er bittet Jesus, sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist eine groteske Situation. Ein Lump, der am Galgen hängt, bittet einen anderen, der auch am Galgen hängt, um Erlösung und Aufnahme in sein Reich. Und Jesus, der größte Lumpensammler aller Zeiten, nimmt ihn auf. Heute, sagt er zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und nachdem Jesus dieses Wort gesagt hat, da hängt er noch 3 Stunden am Kreuz, bis er stirbt. Und in dieser Zeit, so heißt es hier, da verfinsterte sich die Sonne und im ganzen Land wurde es dunkel. Wenn der Sohn Gottes stirbt, da verliert sogar die Sonne vor Scham ihren Schein. Und die ganze Schöpfung nimmt teil an der Ungeheuerlichkeit dieses Sterbens. Aber während sich über die Erde das Dunkel der Trauer breitet, da bricht oben im Himmel ein Jubelgeschrei los, weil der Sieg über die Sünde errungen ist. Weil es vollbracht ist, weil die erste verlorene Seele gerettet ist. Und Jesus hat ja einmal gesagt, die Engel im Himmel jubeln über einen Sünder, der sich bekehrt. Der Pfarrer Blumhardt, der hat mal einen ganz merkwürdigen Satz gesagt. Der hat gesagt, in der Christnacht haben die Engel geweint, denn sie ist der Anfang der Passion Gottes. Während der Kreuzigung haben sie gelacht, denn sie ist der Anfang der neuen Welt. Und ich glaube, dass dieser Pfarrer Blumhardt recht hatte mit dieser Bemerkung. Und ich denke, auch heute werden die Engel wieder Gelegenheit haben, einen Jubelgesang anzustimmen, wenn du deine sündige Vergangenheit unter dem Kreuz niederlegst. Wenn du kommst, wenn du heimkommst, wenn du umkehrst, wenn du Buße tust. Im Alten Testament, beim Propheten Joel, da steht eine Verheißung im Kapitel 3. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion zu Jerusalem wird Errettung sein. Dieses Wort, lange Zeit vor der Kreuzigung gesprochen, hat sich wortwörtlich erfüllt. Als Jesus auf der Müllkippe von Jerusalem zwischen dem Abschaum der Menschheit am Kreuz hing. Und dort hat einer seinen Namen angerufen. Jesus, denke an mich. Und da war Rettung da. Denn Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieses Versprechen, was er dem Mann damals gegeben hat, wird sich auch an dir erfüllen. Wenn du den Namen von Jesus anrufst. Du wirst dich dadurch gerettet, dass du glaubst, dass das, was ich hier erzähle und was hier in der Bibel steht, einmal geschehen ist. Das glauben die Teufel auch und zittern. Du bist nicht gerettet, wenn du glaubst, dass das einmal geschehen ist, sondern wenn du glaubst, dass es für dich geschehen ist. Wenn du diesen Jesus, der am Kreuz hängt, als deinen Stellvertreter in Anspruch nimmst. In Anspruch nehmen heißt, ihn beim Wort nehmen. Ihn ansprechen. Wenn du zu ihm sagst, Jesus, ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast. Bitte nimm mich mit in dein Reich. Nimm mich auf. Und dann, wenn du so oder ähnlich zu Jesus redest, dann sollst du heute, jetzt, gerettet sein. Und deswegen bitte ich dich jetzt anstelle von Christus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hängt, ich bitte dich an seiner Statt, lass dich versöhnen mit Gott. Und gib deinen Stolz auf und deinen Widerstand und deine kleinlichen Zweifel. Sei doch endlich das, wozu Gott dich berufen hat. Ein Kind Gottes. In diesem Augenblick, wo ich dir dieses Angebot mache, dass du dich versöhnen lässt mit Gott, dass du wieder sein Kind wirst, da macht der Teufel dir drei Vorschläge. Er sagt entweder erstens, deine Schuld, die ist viel zu groß. Für das, was du getan hast, gibt es keine Vergebung. Für dich ist es zu spät. Aber das ist eine Lüge wie alles, was der Teufel sagt. Wenn Jesus dem Verbrecher am Kreuz vergeben hat, dann vergibt er auch dir. Egal, was du getan hast. Und wenn es ein Mord, zum Beispiel eine Abtreibung gewesen sein sollte. Egal, wie viel Schutt sich auf dem Bauplatz deines jungen Lebens angesammelt hat. Die Vergebung Gottes, das ist wie so eine Planierraupe, die das alles beiseite schiebt. Und es ist heute nicht zu spät für dich. Es kann morgen für dich zu spät sein, das weiß ich nicht. Darüber kann ich keine Aussage machen. Aber mit aller Gewissheit und Sicherheit kann ich diese Aussage machen. Heute, jetzt ist es nicht zu spät für dich, dein Leben Gott zu geben mit aller seiner Schuld. Oder der Teufel, der sagt zweitens zu dir, das ganze Gerede von Kreuz und Sünde und Schuld und Vergebung, ist alles Quatsch. Du brauchst keinen Stellvertreter, bist doch ein anständiger Mensch. Für dich trifft das alles gar nicht zu. Du bist ein guter Mensch und der liebe Gott, der wird dich schon nehmen. Aber das ist eine Illusion. Es gibt keinen lieben Gott. Und es gibt keine guten Menschen. Es gibt nur einen heiligen Gott, der die Sünde unerbittlich straft und der am Kreuz gezeigt hat, wie hart er die Sünde bestraft, nämlich mit der Todesstrafe. Und nur am Kreuz kannst du erkennen, wie lieb Gott zu dir ist, weil er nämlich die Strafe auf sich selber sausen lässt, auf seinen eigenen Sohn. Es gibt keine guten Menschen. Wenn die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder, dann gilt das auch für dich, genauso wie für mich. Mensch, es besteht zwischen Gott und dir ein riesiger Abgrund. Und da steht ein riesiger Berg von Schuld auch zwischen euch. Du bist Gottes Schuldner. Kannst du selber nie bezahlen. Gerade du warst Jesus. Oder der Teufel sagt drittens zu dir, es ist schon was Wahres dran. Also ganz zu Unrecht hat der Pfarrer nicht. Aber deine Bekehrung ist noch nicht dran. Für dich ist es noch zu früh. Aber das ist ein Irrtum. Viele Leute ziehen aus dieser Geschichte von dem Mann am Kreuz, der daneben Jesus hängt, einen ganz falschen Schluss. Die denken, wenn der sich noch in letzter Minute sozusagen vor Torschluss noch bekehren könnte. Wenn der noch im letzten Moment in Gottes Reich reinschlüpfen könnte, dann kann ich ja meine Bekehrung auch auf meinen Sterbetag verschieben. Mein lieber Freund, der Verbrecher am Kreuz, der ist alles andere als ein Vorbild für eine aufgeschobene Bekehrung. Im Gegenteil, der ist das Beispiel eines Mannes, der sich sofort bei der ersten sich bietenden Gelegenheit bekehrt hat. Immer wieder werden wir gefragt, ist denn das möglich? Dass ein Mensch, der zum ersten Mal im Leben Jesus begegnet, zum Beispiel durch eine solche Predigt, sich bekehren kann? Ich weiß nicht, wie oft ich das schon erlebt habe. Und viele Beispiele gibt es im Neuen Testament, das ist eins davon. Dieser Mann, von dem ich hier rede, der hatte nie die Gelegenheit, einen solchen Gottesdienst zu besuchen wie du. Der hat überhaupt noch nie eine Predigt über Jesus gehört gehabt. Der hatte nicht schon x-mal wie du Gelegenheit, sich zu bekehren. Der war Jesus in seinem Leben überhaupt noch nie begegnet. Sondern er hat ihn erst in der Stunde seines Todes an der Hinrichtungsstätte getroffen. Und Gott sei Dank war Jesus auch an diesem grausigen Ort, an der Hinrichtungsstätte, anzutreffen. Und dort hat er ihn nun angesprochen. Ja, sagen viele, die Leute damals haben das leicht gehabt. Denn die konnten Jesus vor sich sehen, aber wir sehen ihn nicht. Die sahen ihn ja vor sich, die hatten leichter die Möglichkeit, zu ihm Vertrauen zu fassen. Ich glaube das nicht, dass die Menschen zu Jesu Zeiten es leichter gehabt hätten als wir. Was hat denn oder wen hat denn der Mann am Kreuz neben sich gesehen? Er sah einen, der hilflos zusammengedroschen dort angenagelt war. Ein wimmerndes, heulendes Stück Fleisch. Einen anderen als diesen am Kreuz angenagelten Gott habe ich euch auch nicht anzubieten. Das ist der Gott, zu dem ich dich rufe. Und da gibt es manche, die sagen, das ist aber blamabel, dass ihr zu diesem Gott ruft und dann passiert es zum Beispiel wie hier am Montag, dass keiner kommt. Das ist eine ungeheure Blamage. Das ist eine Blamage. Nicht für uns, nicht für Jörg und mich, wir sind nur Knechte Gottes. Wir handeln ja nur in seinem Auftrag, aber es ist eine Blamage für Jesus. Es ist eine Blamage, dass er seit 2000 Jahren am Kreuz hängt und sagt, Leute, kommt zu mir. Und ich gebe euch etwas, was ihr in der ganzen Welt nirgends bekommt, ihr kriegt es sogar kostenlos. Ich gebe euch ein neues Leben, Entlastung, Vergebung eurer Schuld. Und die Menschen gehen an ihm vorbei. Und lassen ihn in der Ecke hängen. Und interessieren sich nicht für ihn. Das Kreuz ist die größte Blamage Gottes. Der Sohn Gottes hängt hilflos am Kreuz. Eine größere Blamage kann man sich gar nicht vorstellen. Und gerade daran kannst du mal sehen, wie lieb Gott dich hat. Gott ist bereit, sich bis auf die Knochen zu blamieren und dir so weit entgegenzukommen, wie es irgendwie geht. So lieb hat Gott dich, dass er diese Blamage in Kauf nimmt. Hauptsache, du nimmst seine Hand. Dieser Mann, der an der Seite von Jesus starb und ihn anrief, der starb im Frieden. Und der andere, der auf der anderen Seite hing, der Jesus auch mit seinen Augen sah, der hautnah neben ihm hing, der starb mit einem Fluch auf den Lippen. Das Kreuz von Christus trennt die Menschen haarscharf in solche, die glauben, und solche, die nicht glauben. In solche, die gerettet werden, und in solche, die verloren gehen. Am Kreuz fällt die Entscheidung über deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Und ich habe heute versucht, dir den Gekreuzigten vor die Augen zu malen, damit du dich heute entscheiden kannst. Wenn du deine Bekehrung auf deinen Sterbetag verschiebst, dann kannst du dich nicht auf diese Geschichte berufen. Ganz abgesehen davon, dass die Sterbestunde eine ganz ungeeignete Stunde ist für eine Bekehrung. Mal angenommen, bloß mal angenommen, du baust auf dem Heimweg einen Verkehrsunfall und hast vielleicht nicht mal mehr die Zeit, auch nur den Namen von Jesus auszusprechen. Vor einem Jahr im Oktober, da waren wir, der Jörg und ich, zu einer Jugendwoche in Meißen. Und dort war ein Jugendwart, der diese Woche geleitet hat. Ein junger Mann, verheiratet, hatte ein Kind. Ein strahlender Christ ist das gewesen. Und als wir uns von ihm verabschiedeten nach der Jugendwoche, in der wir viele wunderbare Dinge zusammen erlebt hatten, da sagt er zu mir, wir brauchen uns nicht so zu verabschieden, als ob wir uns nie wiedersehen würden. Christen verabschieden sich nie so, als ob es endgültig wäre. Wir sehen uns ja spätestens wieder im Himmel. Das war das Letzte, was er zu mir gesagt hat. Und wenige Tage später war er tot. Verkehrsunfall. Frontalzusammenstoß. Aus! Schluss! Und in diesem ganzen Tod, den ich bis heute noch nicht begriffen habe, da ist das eine mein Trost, dass dieser Reinhard, dass der sein Leben Jesus schon längst gegeben hat. Dass er eine feste Verbindung zu Jesus hatte und dass er so lebte, dass er einmal in sein Reich kommt. Der war vorbereitet. Und ich wünsche dir, dass du immer, immer vorbereitet bist, vor das Angesicht deines Gottes zu treten. Heute Abend hat Jesus dich eingeladen. Er sagt mal, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich eintreten. Heute Abend und an den Abenden dieser Woche, da steht Jesus vor der Tür deines Lebens und er klopft bei dir an. Und ich bin sehr froh, dass ich dir einen Herrn zu verkündigen habe, der dir nicht die Tür deines Lebens einrammelt und ungebeten in dein Leben eindringt, sondern Jesus klopft und redet zu dir. Aber er wahrt den Respekt vor deiner eigenen Entscheidung. Er drückt die Tür nicht von außen auf, sondern er wartet darauf, dass du die Tür deines Lebens von innen öffnest. Und ich bin auch froh, dass Jesus nicht vor der Tür deines Lebens steht, so mit dem Lächeln des Bühnenstars, als ob nun ein Leben anfangen würde, wenn du zu ihm kommst, was dich bloß heil und fröhlich macht, als ob es da keine Probleme gäbe. Sondern Jesus, der kommt dir von vorn, offen und ehrlich entgegen. Und zwar mit dem schmerzverzerrten Gesicht des Gekreuzigten. Und er streckt dir seine Hände entgegen, die er hat durchbohren lassen wegen deiner Schuld. Und er sagt, so einer bin ich. Das habe ich für dich getan. Das habe ich für dich erduldet. Und das biete ich dir an. Und jetzt kommt es darauf an, ob du in diese Hand einschlägst. Lasst uns beten.